herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heroes Grow, Folge 5 der dritten Staffel steht heute an. Heroes Grow ist unser Build in Public Format, das drei Gründer über 6 Folgen begleitet, wie sie die Ups und Downs ihrer Startups bewältigen. In dieser Folge machen wir wie immer einen monatlichen Check-in mit den Gründern und wir haben wieder ein Fokusthema. Das Fokusthema ist diesmal eins, das mich persönlich schon ganz lange begleitet und es ist, wie finden Startups eigentlich den richtigen Preis? Kleines Gedankenexperiment, wenn du ein Unicorn werden willst, dann brauchst du ganz grob gesagt, also 1 Milliarde Euro Bewertung, brauchst du ganz grob gesagt etwa 100 Millionen Euro an jährlichem Umsatz. Wenn dann ein Investor kommt und euer Startup mit einem 10er Multiple bewertet, dann werden aus 100 Millionen Euro Umsatz eine Bewertung von 1 Milliarde Euro, also mit dem ganz groben Daumen gepeilt. Dann wird die Frage also, wie kommst du zu einem 100 Millionen Euro Umsatz? Umsatz ist die verkaufte Menge, multipliziert mit dem Preis. Welchen Preis verlangst du also? Von wem? Wie ist der Preis strukturiert? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wie änderst du einen Preis oder ist der für immer fix? Ich finde es super spannend, deshalb ist Pricing auch das Fokusthema dieser Ausgabe. Ich weiß, dass viele Hörer, vielleicht auch du, besonders die Check-ins mit Antonia in dieser Staffel von Heroes Grow spannend fanden. Leider ist es nun mal so, dass es bei Startups ja Ups und Downs gibt, so auch bei Antonia und Uplifted. Antonia wird leider an dieser und der letzten Folge dieser Staffel nicht mehr teilnehmen. Ich würde natürlich gern mehr erzählen, aber ich wurde gebeten und ich kann es auch verstehen, nicht zu tief ins Detail zu gehen. Nur so viel, Antonia geht's gut und ich werde bestimmt bald eine Sonderfolge mit Antonia machen, wo wir ihre Geschichte weiter und auch zu Ende erzählen können. Übrigens, die erste Folge der dritten Staffel von Heroes Grow, also diesem Format, ist die Podcast-Folge Nummer 88. Wenn du also gerade zum ersten Mal einsteigst und Heroes Grow hörst, dann kann ich dir nur empfehlen, die allererste Folge dieser Staffel, nämlich eben diese Folge 88, anzuhören, wo wir ausführlich über die Geschäftsmodelle der Gründer reden. So, jetzt genug der Vorrede, jetzt geht's erstmal los mit Michael von ZebraCat. Und mit ZebraCat haben wir ein Startup in der heißesten Kategorie in dieser Staffel, der heißesten Kategorie, die es da draußen gibt, nämlich Generative AI. Wenn du nicht unter einem Stein gelebt hast in den letzten paar Wochen, ist dir das ein Begriff. Und wenn das nicht der Begriff ist, dann sowas wie ChatGPT, DALL-E 2 und alles, was es da draußen gibt. Das war der heißeste Scheiß, der in den letzten Wochen rauf und runter in den Tech-Blogs beschrieben wurde. Also, wir haben mit ZebraCat ein Startup in dieser Kategorie. Und was machen sie genau? Die bauen eine Technologie, die nur einen geschriebenen Text-Input braucht, um automatisch Videos zu generieren. Wem hilft das? Vor allem Werbeagenturen und Unternehmen. Die haben es nämlich dann viel einfacher, videobasiertes Marketing auf TikTok, YouTube und Instagram zu machen. In Michaels Worten hört sich das so an.
Eine KI-getriebene Video-Creation-Plattform, die es Marketers ermöglicht, in weniger als einer Minute von Idee zu fertigem Video zu gelangen.
Auf geht's, hören wir rein, was sind die Ups und Downs bei Michael und ZebraCat. Michael, willkommen zurück bei Heroes Grow, schön dich zu sehen.
Hi Alex, freut mich hier zu sein.
Hey Michael, wir haben wahnsinnig viel zu erzählen heute, denn ich glaube, die Welt hat sich verändert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube, ich würde sogar sagen, die Tech-Welt hat sich ein Stück weit verändert, denn das große epochale Ereignis ChatGPT ist Ende November gelauncht. Das war ungefähr der Zeitraum, wo wir gesprochen haben. Und die gute Nachricht für alle Hörer ist, dass du unser Pferd im Stall bist, was dieses Hype Thema ja vorwegnimmt, Generative AI. Deshalb frage ich mich natürlich, ja, wie waren die letzten 2 Monate? Wie blickst du auf diesen ganzen Hype um Generative AI? Ist das nicht auch ein bisschen unheimlich?
Ja, für uns war es extrem eigenartig, fast schon, würde ich sagen. Wir haben ja vorher das Thema immer so im stillen Kämmerchen beleuchtet und auf einmal ging das los in allen Tech-Medien, Twitter ist explodiert mit ChatGPT und der ganze Bereich ist, fühlt sich fast ein bisschen an wie Krypto 2017, würde ich sagen. So auf einmal so, meine Mutter hört aber über ChatGPT in den Nachrichten im Fernsehen. Ja, es ist in der breiten Masse angekommen und ist für uns natürlich einerseits super spannend. Wir kriegen super viel Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite natürlich kommt auch viel Competition rein, das ist ganz klar.
Ah, das heißt, okay, das weckt Begehrligkeiten, ja? Das klar, 100%, das ganze Thema, da gibt es halt auch Geld zu holen. Lass uns doch mal ganz kurz beleuchten. Ich bin sehr gespannt, was du über das Thema ChatGPT denkst und vielleicht auch, wenn man es mal reflektiert, auf die Gesamtbedeutung für das Ökosystem Internet eigentlich. Und ein Gedanke, den ich mit dir teilen will, ist, man könnte auch die Meinung vertreten, dass das, was mit ChatGPT passiert, ziemlich monumental ist. Denn in der Vergangenheit haben wir das Internet ja vorrangig durch Suchmaschinen erschlossen. Allen voran Google, ja. Wir haben was eingetippt und das hat das Web gecrawlt und dann so, das war eigentlich die Art, wie wir zu großen Teilen mit dem Internet interagiert haben. Und jetzt könnte man den Case machen, dass mit ChatGPT und textbasierten Programmen ja schon ein Stück weit ein epochaler Shift möglicherweise bevorstehen könnte, wo man das Internet oder das Haupteingangstor ins Internet anders bedient, ja, und das Wissen sozusagen vorformuliert wird und man das wirklich eigentlich vielleicht sogar so nutzt, wie der Google Assistant oder Siri oder Alexa ja eigentlich mal gedacht waren in irgendeiner Form. Geht dir das zu weit oder wie blickst du jetzt mal von so einer Bird's Eye, von so 20.000 Fuß auf dieses Thema?
Nee, bin ich absolut bei dir. Also ich denke, wir haben jetzt gemerkt, wie ineffizient das Googlen teilweise sein kann, wenn du eine viel spezifischere Antwort bekommen kannst und dann nochmal dreimal nachfragen, bis du genau die Informationen hast. Also von der Interface-Perspektive würde ich sagen, hat sich da einiges eröffnet und es ist auch so ein Riesentrend um dieses Prompt Engineering und wie die Leute neu versuchen zu interagieren und die Informationen oder die Kreationen zu kriegen, die sie im Kopf haben. Und ja, von dem her bin ich ganz bei dir. Es ist ein epochaler Schritt auf jeden Fall.
Ja, mal gespannt. Also ich muss schon sagen, für mich hat auch die Krise jetzt im letzten Jahr hat auch gezeigt, dass Trends auch schnell mal vorbeigehen können. Ne? Auch das ganze NFT-Thema Bitcoin, du hast eben Krypto erwähnt. Da gab es noch Quick Commerce, auch so, ja, ist auch ziemlich die Luft rausgegangen. Yababa ist pleite gegangen, einer von den vertikalisierten Lieferdiensten. Quick Commerce, nicht ganz Quick Commerce, aber Lieferdienst in der letzten Woche. Deshalb, ich bin total gespannt. Alle haben diesen Hype und jetzt geht das ganze Geld rein. Ich bin gespannt, was dann nachhaltig draus wird. Aber eine Sache, die ich interessant finde, ist, meine Prognose ist ein Stück weit, dass am Ende diejenigen Startups gewinnen, die unique Datasets haben. Ja, also auf deren Basis dann auch ein schlauer oder eine Technologie wie ChatGPT oder schlaue Ergebnisse liefern kann. Und dass vielleicht sogar dieses Data is the new gold, womit wir alle irgendwann mal ins Internet gestartet sind, dass es jetzt vielleicht tatsächlich real werden kann, wenn nämlich so Daten wie, weißt du, so Legal Data, ja, was man nicht so einfach bekommt, was Google auch nicht hat, ja, zum Beispiel, es gibt ein Startup in den USA, das all dokumentiert, was bei so Richtern und bei vor Gericht, was da für Ergebnisse, was wer da angeklagt wurde, was das Ergebnis war, wie ein Richter geurteilt hat und so weiter. Und das sind natürlich proprietary Datasets, also Datensets, die nicht offen zugänglich sind, die ganz spannende neue Use Cases erschließen. Wie reiht ihr euch ein? Siehst du auch, dass ihr proprietary Data habt?
In erster Linie ist es natürlich ganz viel, welche Daten sammelst du, wie reicherst du die an, wie bereitest du die auf. Aber was dann eben der wichtige Schritt ist, dass du auch früh am Markt bist und viel User Data sammeln kannst, um quasi über Reinforcement Learning deine Algorithmen zu verbessern und genau anzupassen an die Kundenbedürfnisse. Das heißt, hier ist deutlich entscheidend, auch früh am Markt zu sein, viele Nutzerdaten zu sammeln, was ChatGPT gerade perfekt vormacht, und dadurch die Modelle zu verbessern und anzupassen. Darin liegt die Chance auch für Startups. Das heißt, es sind dann nicht nur Google und Facebook, die quasi ihre Modelle rausbringen, sondern es geht dann noch ganz viel über den Application Layer und wer kann die besten User-Daten sammeln.
Mhm. Und wie lange hat es gedauert, bis ihr eure ChatGPT gelauncht habt, Integration gelauncht habt?
Resa hat das erstmal, glaube ich, 3 Tage später bei uns im Slack integriert. Sehr stark. Und in der App haben wir es noch nicht live, aber wir haben es schon im Development Setting, experimentieren wir schon damit. Ist natürlich super spannend, hat bei uns auch ein bisschen was geändert, wie wir die Stories generieren wollen, weil wir halt gemerkt haben, dass die Language-Modelle, das ChatGPT, dass das so stark ist, dass man wirklich tolle Skripts damit schreiben kann. Mhm. Die Herausforderung ist dann nochmal, weil Sprache ja immer in gewisser Weise im Vergleich zum Video relativ low-dimensional ist. Das heißt, du hast sehr viele Möglichkeiten, wie du das interpretieren kannst. Ist dann nochmal die Frage, wie gehst du von dem Text hin zum Video, ohne halt diese Semantic Confusion, ohne dass du Content erstellst, der keinen Sinn hat.
Lass uns da mal, ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt auch zu unserer letzten Folge, auch für alle Hörer, die vielleicht die letzte Folge nicht mehr ganz so im Kopf haben, ist ja auch schon 2 Monate her. Da haben wir auch darüber gesprochen, was wohl das Killer-Feature sein kann von ZebraCat. Und du hast damals erzählt, ihr habt mit Usern gesprochen, du hast dich da hingesetzt, du hast Usern über die Schulter geguckt und hast auch festgestellt, dass es tatsächlich ein Game-Changer oder eben ein Killer-Feature sein könnte, wenn ihr die User mehr an die Hand nehmt, diese Skripte zu erstellen, die dann wiederum in Videos umgewandelt werden. Ne? Denn das ist ja die Haupt-Value-Proposition, die ihr habt.
Ja.
Das heißt ja, eigentlich ist ja tatsächlich ChatGPT da perfekt dafür. Das ist ja genau die Beschreibung, oder? Also von einem einfachen Prompt mehr Text generieren und den man dann verfeinern kann, um halt diese Eingabe sauberer, besser, präziser zu machen und dann bessere Videos zu produzieren.
Ganz genau. Man hat es auch direkt gesehen, nach dem Launch von ChatGPT, alle Agency-Owners und YouTube-Channels haben sofort ausprobiert, kann man damit Skripte erstellen, kann man damit Skripte für Ads erstellen. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv für uns und für unsere Product Roadmap.
Gibt es noch weitere Anwendungsfälle, die du für ChatGPT in deinem Startup siehst, die vielleicht gar nicht kundenrelevant sind, ja, wie du das jetzt da einbaust, sondern vielleicht, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe neulich mit einem Gründer geredet von einem Startup, das schon deutlich größer ist, und was die machen ist, die automatisieren ihre Customer Care Anfragen. Also wenn ein Kunde ein Problem hat, dann schreibt er einen Text, dann geht das erstmal an ChatGPT, das bewertet dann, oh, der ist super pissed oder der ist mittel pissed oder der ist gar nicht pissed. Und dann wird das halt entsprechend hoch eskaliert und du hast entweder in Minuten, in Stunden oder in Tagen, abhängig davon, wie sauer jemand ist. Ein Beispiel, also hast du da auch schon so Kreativität entwickelt, wie ihr euer Startup entwickeln könnt?
Wir benutzen es im Grunde in allen Bereichen, würde ich mal sagen, im Development-Bereich. Ich persönlich für Blogposts, ja, also dass du einfach viel schneller schreiben kannst. Die Idee muss zwar immer noch originell sein und von einem selber kommen, aber die Ausformulierung kannst du halt deutlich schneller machen. Antworten auf Social Media Requests haben wir auch über ChatGPT gemacht.
Was heißt das? Anfragen über, erzähl mal, was du mal damit
Also
meinst.
Über einfach so TikTok Comments und so weiter, um mehr Engagement zu haben, schneller schreiben wir quasi die Replies.
Ah, okay, verstehe.
Mit ChatGPT. Also durch die Bank eigentlich so unser ganzes Copywriting, E-Mail-Marketing, wir benutzen es eigentlich überall.
Wahnsinn. Echt krass, was in kurzer Zeit einen Einfluss hat, ne? Dass
extreme Zeitersparnis und ich finde auch, je mehr man investiert, sich damit so auseinanderzusetzen, wie man gute Prompts schreibt, desto mehr kriegt man raus. Also es ist belohnt die Leute, die gute Fragen stellen und ein gewisses Vorwissen haben.
Total. Na gut, hey, wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen in dieser Folge von Heroes Grow. Aber lass uns mal in das Was lief gut, was lief schlecht Segment unseres Gesprächs gehen. Im letzten Gespräch hast du gesagt, dass ihr eine ganze Reihe von Meilensteinen erreichen wollt. Ich glaube, das Wichtigste war, dadurch, dass ihr ein Investment getätigt habt, ihr habt eine Marketing-Expertin eingestellt, ihr wolltet Content produzieren, um dann wiederum Leute für euer Produkt zu interessieren, die auf die Waitlist gehen. Und das Ziel von 40 Waitlist-Usern habe ich mir aufgeschrieben. Wo seid ihr denn da gelandet?
Ja, das ist die absolute Good News für uns. Wir sind derzeit bei über 5.000. Also das
5.000?
Ja, das hat unfassbar gut geklappt. Wir haben Zero Ad Spend im Grunde und haben über 5.000 Leute auf der Waitlist, die jetzt quasi auf unseren Product Launch warten und die wir warm halten müssen.
Wahnsinn. Wie ist euch das gelungen?
Wir haben quasi mehrere Social-Kanäle eigentlich getestet, aber der hauptausschlaggebende Channel war mit großem Abstand TikTok.
Nein, ehrlich.
Und ja, wir waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, welche Audience wir wirklich auf TikTok erreichen können. Aber du hast halt da gerade als Startup, das noch keine riesen Following hat, hast halt den Vorteil, dass wirklich der Content ausschlaggebend ist. Mhm. Und wenn die ersten 50 Viewer deinen Content gut finden, kannst du quasi unbegrenzt skalieren und Leute erreichen. Und dann haben wir uns intensiv damit beschäftigt, haben noch ein Meeting organisiert mit jemandem, der ein paar Jahre bei TikTok gearbeitet hat, um den Algorithmus besser zu verstehen, und hauen jetzt einfach am Tag zwei Videos raus, und das ist unsere Haupt-Lead-Generation.
Wahnsinn. Da müssen wir mal ein bisschen doppelklicken, weil die TikTok-Karriere von Digital Optimisten noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Ja, wir haben, glaube ich, noch keine 5.000 Follower oder 5.000. Wir haben noch keine 5.000 Leute auf die Waitlist generiert aus unserem TikTok-Kanal. Wie habt ihr denn die Copy gestaltet, die am besten funktioniert? Also was ist das, was für euer Produkt auf TikTok am besten funktioniert hat?
Es geht extrem viel drum, auf Trends aufzuspringen, was Musik betrifft, aber auch so witzige Videos zu machen, die irgendwie kreativ sind. Und das Thema Hooks ist extrem wichtig. Also, dass du die Leute in den ersten 3 Sekunden irgendwie davon abhältst, weiter zu scrollen und da sehr viel damit experimentierst und schaust, wie du es einfach schaffst, diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
Gib uns mal eine Sache. Was hast du gelernt? Was war ein Hook, der funktioniert hat?
Ich bin nicht so ganz involviert in den. Also es sind zum Beispiel so 3 reasons why this and that. Ja? Okay. Also irgendwas, was so direkt vom... Oder hier sind 5 AI-Tools, die sollte illegal sein, die zu kennen. Solche Dinge, die
halt. Dann ist ZebraCat Nummer 5 oder Nummer 3 oder sowas.
Genau, zufällig reingerutscht.
Ja. Ah, verstehe. Okay, aber ihr postet das von eurem eigenen TikTok-Account, das heißt ZebraCat,
ja? Ganz genau. Ja,
okay, ich muss gleich mal drauf gehen, das habe ich nämlich nicht gemacht. Aber 5.000 Waitlist-User bei einer erwarteten Zahl von 40, das ist ja wirklich ganz. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Interesse, was ihr da... Ich glaube, da seid ihr natürlich voll in diesen Generative AI-Hype reingekommen.
Ganz genau. Ja.
Stark. Und das bedeutet, wir hatten auch nur eine Zahl von 2.000 Website-Visits. Das ist eigentlich fast wurscht, ne? Weil eigentlich es geht um die Waitlist-User und der Rest. Und was macht ihr jetzt mit den Waitlist-Usern? Also wie haltet ihr die dann? Lasst ihr die nach und nach rein? Könnt ihr das überhaupt stemmen? Ja, serverseitig oder wie auch immer?
Genau, wir lassen die nach und nach rein in Batches und starten nebenbei quasi eine E-Mail-Marketing-Kampagne, wo wir immer wieder Updates sharen oder auch mal ein Video schicken, Sneak Peeks in die Company. Man muss sie natürlich engaged halten bis zum Launch. Das ist die große Kunst.
Krass. Und nochmal eine Frage zu TikTok, einfach weil ich das so toll finde, so eine Erfolgsgeschichte, weil ich da auch mir auch manchmal selber Gedanken mache, wie auch der Digital Optimisten-Kanal funktionieren kann. Wir hatten ein Video, was super funktioniert hat, ein paar ganz gut, aber oft hat man auch so ein paar Flops. 2-mal am Tag postest du, das heißt, mehr hilft mehr, ist euer Motto.
Es gibt so eine Warm-up-Phase, das heißt, wenn man zu lange wartet, dann startet man wieder von null. Mhm. Deshalb ist so mindestens täglich, besser zweimal täglich, ist so, was wir derzeit glauben, dass das Ideale ist. Ja. Es ist auch so ein bisschen, jeder hat eine andere Meinung, was, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert.
Ja. Cool, stark. Also hat sich doch die, ja, das Investment, eine Marketingfachfrau zu hiren, doch eigentlich schon ziemlich gelohnt, oder?
Absolut, ja, absolut.
Ja. Toll. Tolle Sache. Sag mal, bei dem, ja, gibt es da auch irgendwas, was schlecht lief im Dezember und Januar?
Allgemein würde ich sagen, es hat eine extrem gute Phase für uns, aber wo ich sagen kann, gut, wir wollten eigentlich im März unser Produkt kommerziell launchen und haben uns jetzt auch nochmal einen Experten mit reingeholt, einen Product Manager, der unsere ganze Roadmap durchleuchtet hat und sich mit dem Racer hingesetzt hat. Und das ist klar, dass das viel zu optimistisch war. Das heißt, jetzt die Estimation, die ich jetzt bekommen habe, war Mitte Mai. Mhm. Und jetzt schauen wir halt noch gemeinsam drauf, was sind wirklich die Bottlenecks, wo können wir noch vielleicht Ressourcen draufschmeißen und können das auf April runter pushen, aber März wird es nicht.
Also, Michael, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich schockt das überhaupt nicht. Ich mache das jetzt seit 3 Staffeln, rede ich jetzt jedes Jahr mit insgesamt 6 Gründern, einmal im Monat, ja, also über deren Startup. Und wenn es eine Sache gibt, die konstant immer der Fall ist, ist, Roadmaps werden nach hinten gepusht, Launches gehen nach hinten, es ist immer das Gleiche. Also,
es ist immer zu optimistisch.
Es ist immer zu optimistisch, ja, so ist es einfach. Ich glaube, man muss einfach einen Monat draufrechnen, per se. Aber will man ja auch nicht.
Ja.
Na gut, okay, also sehr viel Licht, gar nicht so viel Schatten, freut mich sehr, freut mich vor allem, dass wir mal dabei sein können, ja, wenn mal so, ja, wie soll ich das sagen, die Strömung oder die Flut alle Boote hebt, ne? Und das ist, glaube ich, bei euch genauso, ihr liegt im Hafen und die Flut hebt auch euer Boot im ganzen Generative AI-Hype.
Genau.
Gut, wir sprechen in dieser Ausgabe über das Thema Pricing. Das ist unser Fokusthema. Und ich weiß natürlich, dass ihr noch keinen Preis verlangt. Ja, soweit seid ihr noch nicht. Trotzdem finde ich es spannend, mit dir darüber das Thema zu reden, auch wie du darüber nachdenkst. Fangen wir doch mal vorne an. Wie viel Zeit verbringst du jetzt schon damit, über den Preis nachzudenken, den du später mal verlangen möchtest?
Also es ist schon natürlich immer ein Thema, also würde ich mal sagen, fast in jedem User-Gespräch versucht man sich ranzutasten, was denn so die Willingness to pay wäre. Mhm. Man denkt auch natürlich automatisch, je näher der Launch kommt, desto mehr denkt man auch drüber nach, wie kann man das Pricing gestalten oder wie kann man überhaupt die Pricing-Strategie gestalten, wie kann man das vielleicht, also du kannst ja nicht im ersten Monat des Produkts gleich viel verlangen wie im sechsten Monat oder später. Das heißt, darüber macht man sich schon relativ viel Gedanken.
Okay. Wenn du jetzt mit User-Gesprächen sowas testest, wie fragst du danach? Weil ich will auch den Hörern sagen, warum das schwierig ist. Wenn ich jetzt so ein 1-zu-1-Gespräch habe und ich frage meine Eltern, frage ich dann, hey, wie wahrscheinlich ist es, dass du mein Produkt benutzt? Dann wollen die natürlich mir nicht wehtun und sagen, ja, auf jeden Fall, ganz toll, weil da hat man keinen Schmerz. Ja, man will einfach vielleicht dem Gegenüber sagen, klar, ja, finde ich super. Aber ob man dann wirklich Geld rausgibt, das ist noch eine ganz andere Frage. Wie kommst du dem näher, ob Test-User, die ja noch kein Geld geben, wirklich dafür zahlen wollen? Wie fragst du die?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken. Haben diese Leute früher für in unserem Fall Videos Geld ausgegeben? Und wenn ja, wie viel und wie oft? Ich glaube, das ist so das beste Anzeichen, wenn es schon mal so eine Spending-History gibt. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, über konkrete Zahlen zu reden und zu fragen, was würdest du sagen, ist teuer? Was würdest du sagen, ist günstig? So kann man sich rantasten.
Ja, das ist das, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausnerde, das ist Van Westendorp-Modell, ne? Wenn man dann fragt, was wäre zu günstig, was wäre genau richtig, was wäre zu teuer, um dann so einen Korridor zu bekommen, um zu sagen, was eigentlich der Preis richtig ist. Ja, finde ich ganz spannend. Welchen Unterschied macht es für dich, von wem du einen Preis verlangst. Denn du könntest ja Agenturen, könnten ja vielleicht ein anderes Spending-Profile haben als vielleicht große Unternehmen wie Nestlé und wiederum kleine Startups könnten ein anderes Spending-Profile haben.
Ja, also wenn ich in unsere Waitlist reinschaue, sind sehr viele kleinere Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, da ist ganz klar, die haben nicht Riesenbudgets, sind dafür aber sehr viele und durchaus interessant. Die großen Konzerne haben auch viel größere Ansprüche an die Videoqualität und dass die Videos sehr on-brand sein müssen. Das heißt, es ist eigentlich ein Segment, was für uns erst später in Frage kommt. Das heißt, wir fangen eigentlich mit einem relativ niedrigeren Pricing an, zugeschnitten auf eher kleinere und mittlere Unternehmen. Und später, wenn unsere Kapazität steigt, in hochqualitative Videos zu produzieren, dann gibt es auch andere Pricing-Tiers und das hat dann auch wieder sehr großen Einfluss, wie man die Kunden erreicht, weil am Anfang ist sehr viel Marketing. Wenn man aber auf die größeren Tickets geht, muss man auch überlegen, eventuell eine Sales-Organisation aufzubauen.
Ja, das verstehe ich. Eine Sache, die in so einer, weil du befindest dich in einer frühen Phase, über das ganze Thema Pricing nachzudenken. Ein Zielkonflikt, den du wahrscheinlich hast, den finde ich sehr spannend. Denn einerseits ist ja das Wichtigste wahrscheinlich für dich Userwachstum. Deshalb feiern wir auch diese 5000 Waitlist total ab, weil das heißt ja erstmal, Mensch, da gibt es Interesse und Leute, du wächst sozusagen die Anzahl der Kunden und die Anzahl der Kunden, die sich dafür interessieren. Irgendwann aber, ja, man kann natürlich nicht immer kostenlos wachsen, ja, also einfach das alles subventionieren. Irgendwann muss man mal Geld verdienen, um die Bottomline ein bisschen nach vorne zu bringen. Das heißt, irgendwann muss man einen Switch machen. Und das ist ein Stück weit natürlich ein Zielkonflikt, weil man, sobald man den Preis erhöht, kann man meistens davon ausgehen, dass man ein bisschen eine höhere Hürde hat, um Kunde zu werden. Ja. Wann ist da der richtige Zeitpunkt für dich, den Pricing-Schalter umzulegen und erstmalig Geld zu verlangen?
Also wir wollen eigentlich mit dem Launch offiziell Geld verlangen. Mhm. Allerdings ist unser Plan gerade am Anfang für die Early Supporters, für die Leute, die jetzt schon in unserer Waitlist sind und in unserer Community sind, große Rabatte anzubieten. Das heißt -70, -80%. Mhm. Und dann das langsam zu erhöhen und permanent zu beobachten, wie verändert sich die Conversion. Ja, und so, glaube ich, kann man sich dann auch langsam einpendeln und seinen persönlichen Preis finden.
Ja, das ist interessant, was du sagst. Du sprichst Price Experimentation an, also den Preis nicht für alle Ewigkeit festzusetzen, sondern auch damit Experimente zu machen. Das finde ich auch immer ganz smart, wenn man Features testet oder auch Marketing-Copy, ja, eine Headline, dass man auch den Preis mal ganz genau variiert. Ja. Und da, wenn man die Daten hat, auch da mal AB-Tests macht. Und wie denkst du darüber, wie findest du dann, also das ist der Weg für euch, den richtigen Preis zu finden, in dem du irgendwann den Absprungpunkt einfach, okay, wenn ich jetzt -60%, dann ist das ein Preis von, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, ja, 40 Euro im Monat, da springen mir zu viele ab, dann ist mein Preis 39 Euro und da, glaube ich, habe ich den höchsten Value dafür generiert.
Ganz genau, ja. Und ich glaube, für unser Modell ist auch wichtig, so eine Free Entry Point, dass man einfach ein paar Credits bereitstellt, damit die Leute das einfach mal testen und probieren können. Das ist auch ein ganz entscheidender Teil von unserem Modell.
Wie findest du eigentlich das Pricing-Modell von ChatGPT?
Ich persönlich habe noch keine Premium-Variante. Ich glaube, das Wichtigste für die war erstmal super viele User-Daten zu sammeln. Und jetzt ist der Price Point, glaube ich, ist bei 30 Euro, 40?
Ich hab einmal 40 Euro gehört, ich habe auch 20 Euro gehört. Ich weiß es gerade selber nicht, ich müsste mal schauen. Auf jeden Fall so um den Dreh wahrscheinlich.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, die werden auch noch sehr viel experimentieren. Mhm. Meine Willingness to pay wäre deutlich höher gewesen, wenn die mir es wieder weggenommen hätten.
Mhm. Schau mal, ja. Ja, DALL-E 2, ein anderes Modell von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, das Bilder generiert, das arbeitet mit Credits. Also das hat nicht so ein monatliches Recurring, sondern es hat so ein Credit-System. Ich finde es interessant, dass sie unterschiedliche Modelle gewählt haben von ChatGPT und DALL-E 2 und ich frage mich, ob die irgendwann mal diese Modelle bündeln und mal sagen, komm hier, das ist die deine AI-Bündel, gib uns einfach 50 oder 100 Dollar im Monat und du kannst Text, Bilder, vielleicht irgendwann mal Videos, Musik, alles automatisch generieren. Wäre eigentlich eine Killer-Marketing-Suite. Ja, auch absolut. Vielleicht ein Stück ein Wettbewerber für euch, aber soweit sind wir noch nicht. Na gut, also letzte Frage jetzt im Themenbereich Pricing. Lass uns mal ganz grob, ich habe es in dem Intro von dieser Folge auch gesagt, wenn ihr ein Unicorn werden wollt und man mal grob holzschnittartig davon ausgeht, dass ein 10er Multiple gezahlt wird für eine Milliarden Dollar-Euro-Bewertung, dann müsstet ihr 100 Millionen Annual Recurring Revenue erreichen, ja, um dann mal 10 auf die 1 Milliarde Bewertung zu kommen. Weißt du, wie ihr sowas, wie ihr 100 Millionen Umsatz erreichen könntet im Jahr?
Ich denke, wir in unserem Pricing-Segment sind wir nicht jetzt irgendwie im Enterprise-Segment, sondern es geht da wirklich viel um die Masse, eher so vergleichbar mit Jasper, würde ich mal sagen, im Text-Generation-Bereich. Das heißt, wir werden Tiered Pricing haben, Credits, und das reicht so im Bereich von 30 Euro bis ein paar hundert Euro.
Okay, also ihr braucht eine ganze Menge an Usern, um dann quasi 100 Euro als maximale Zahlungsbereitschaft.
Auf jeden Fall, ja.
Michael, super spannend. Weißt du schon, wann, also der Launch, wenn der Launch ab Mai ist, das heißt, dann ist der Zeitpunkt, dann schaltet ihr um und werdet zum ersten Mal den ersten Euro dann verdienen?
Genau. Vielleicht ist es auch früher, das ist noch eine Verhandlungssache zwischen mir und den Entwicklern. Okay. Ich hoffe, dass wir es noch im April schaffen. Aber ja, das wäre der Punkt, wo wir mit dem Pricing starten wollen. Ja,
mit dem ersten verdienten Euro, sehr schön. Michael, bevor wir die Folge beenden, natürlich wie immer die Frage von mir, worüber reden wir in der dann letzten Folge dieser Staffel von Heroes Grow am Ende oder Anfang März? Was steht an?
Wir sind gerade dabei, unseren Fundraising-Plan zu machen, die ganzen Materialien vorzubereiten. Das heißt, das Thema wird ganz aktuell. Und ansonsten natürlich Marketing, Leads. Ich glaube, bis zum nächsten Mal könnten wir vielleicht die 7.000 oder 8.000 knacken. Zumindest ist das Ziel.
Stark. Mit der Traction, die ihr habt, vielleicht ist es ja tatsächlich möglich. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank für die Einblicke. Schön, mal wieder mit dir ein Check-in zu haben. Schön, dass es so gut läuft. Und wir sprechen uns Anfang März.
Jo, ich danke dir.
Jetzt geht's weiter zu Ingmar von Hustle. Ingmar baut eine App, die Studenten schon während ihrer Studiumszeit dabei hilft, später die für sie passende Karriere zu finden. Vielleicht ging's dir so als Student, dass irgendwie alle immer Praktika gemacht haben. Alle waren immer irgendwie, weiß ich nicht, haben immer irgendwie schon 5 Praktika gehabt, während du noch zu Hause auf der Couch gelegen hast. Ich weiß es nicht. Ingmar sagt, das ist ein Problem, ein Gefühl, eine Sorge, die ganz viele Studenten haben, nämlich die Sorge, was zu verpassen. Und das will er adressieren. Und dafür arbeitet er ganz eng mit Studenteninitiativen zusammen. Bei mir hieß das früher AK Börse oder Marketing zwischen Theorie und Praxis und so weiter. Und Ingmar will ein ganz besonderes Wertversprechen für Studenten schaffen. In Ingmars Worten hört sich das so an.
Hustle ist eine App, die Studierende Stück für Stück an die Arbeitswelt heranführt, um sie in ihrer Karriere glücklicher und produktiver zu machen. Technisch gesprochen ist Hustle ein dreiseitiger Marktplatz, bestehend aus Studierenden, Studentenvereinen und Unternehmen. Für Studierende ist Hustle ein Karrierebegleiter, für Studentenvereine ein CRM und für Arbeitgeber eine Recruiting-Lösung, die über normale Jobpostings hinausgeht.
Wie lief's für Ingmar im November? Hören wir rein. Ingmar, willkommen zurück. Heroes Grow, digital Optimisten. Du bist schon wieder unterwegs. Jedes Mal, wenn wir telefonieren, ist ein anderer Hintergrund. Wir hatten schon München, Lissabon. Und diesmal machst du es mir ganz einfach, denn du hast auch ganz demonstrativ Flaggen platziert hinter dich in den Background, genau. In unserem Video. Was, wo bist du?
Ich habe so eine sehr sophisticated Software, die quasi immer sehr, sehr gute Greenscreens hinten einbaut.
Ich vermute es auch.
Einen indischen Greenscreen konstruiert. Also ich bin in Indien gerade. Ich sitze hier in Udaipur. Das ist eine kleine Stadt in Rajasthan. Es sind ein paar Seen um mich rum. Das ist ganz interessant. Es sieht ein bisschen aus wie Venedig, aber irgendwie ein indisches Venedig. Das ist
Ja.
Indisches Venedig, das kann da hast du jetzt in meinem Kopf einen Knoten reingedreht. Ja, da das kann ich mir kaum vorstellen.
Was kommen da für Assoziationen?
Ja, das muss ich nicht laut sagen. Ja. Und ich sehe blauer Himmel, das heißt, du hast eine Mütze auf, du hast ein kurzes Hemd an, dir scheint es gut zu gehen. Was machst du und was machst du genau in Indien? Vor allem musst du uns erzählen.
Natürlich primär arbeiten, ist ja klar. Also primär
ja.
Überall, wo es geht, nach Wi-Fi, das erste, wo man ist, Cafés schauen, ob das Wi-Fi passt und dann. Der Grund, unser Co-Gründer, mein CTO, der Amit, der ist ursprünglich Inder und der heiratet in Delhi seine bezaubernde noch nicht Frau. Und da sind wir jetzt viele vom Team zusammengekommen, die natürlich alle auf die Hochzeit müssen, große indische Hochzeit. Viele auch aus Indien, die in unserem Team sind. Also wir haben viele Entwickler dort, die auch aus allen möglichen Städten hochkommen nach Delhi und zusammen feiern. Das ist cool.
Okay. Und irgendwann, ich muss sagen, wirklich, du bist für mich, vielleicht für viele Hörer auch ein Hoffnungsschimmer, denn viele Leute haben das Bild von Startup-Gründern, dass die einfach nur sich selber versklaven, ja, den ganzen Tag nur in ihrem kleinen Basement sind. Ich werf dir nicht, ich glaube schon, dass du sehr viel arbeitest, aber du machst es, du kannst es offensichtlich kombinieren mit viel Reisen. Und da, ich glaube, es hilft wahrscheinlich auch, dass dein Team so remote ist, ne? Weil dann hast du echt einen Benefit davon, dass du auch mal die Engineers siehst und den Co-Founder und so weiter.
Ja, also wir sind alle remote, wie du sagst. Und das ist, glaube ich, was, wenn man, also ich mag auch dann die Zeit, wo man dann einfach ein paar Monate lang am Stück bei sich ist, in der Stadt, im Büro und quasi den Rhythmus hat. Aber ich glaube auch, dass man vielleicht so, gerade, glaube ich, Unternehmer sind ja so vom Charakter her unternehmerisch gestrickt. Und ich glaube, das beinhaltet auch viel, dass man dann reist und was erlebt parallel. Und ich glaube, wenn einem das fehlt und man quasi nur auf den Ablauf, auf die Struktur irgendwie erpocht ist, dann ist das auch, glaube ich, hart einfach, dass man, wir sind ja eigentlich so gestrickt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es gibt einem viel Energie.
Mhm. Ja,
ich natürlich gut kombinieren können.
Ja, klar. Irgendwann sehe ich, dass du so einen viralen LinkedIn oder Twitter-Thread machst. This is how I visited 25 countries in 2 years of being a founder oder so. Keine Ahnung. Da lauert noch was. Na gut, Ingmar, ich habe mich wirklich im Vorfeld sehr gefreut, dass wir wieder sprechen, denn ich habe mir im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht, worüber wir reden wollen. Wir haben wie immer ein Fokusthema. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann ist die Welt, wie ich finde, die Tech-Welt ist ein bisschen anders, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Die letzte Folge war Anfang Dezember, denn alle reden jetzt von Generative AI, ChatGPT und alles. Ja, das war vorher noch kein Thema. Heute, ich weiß nicht, wie oft ich auf LinkedIn sehe, das sind die 5 besten Prompts, um ChatGPT zu benutzen und so weiter und so fort. Google kommt jetzt mit einem Competitor-Produkt. Was mich interessiert ist, jetzt seid ihr natürlich kein Generative AI-Startup per se, aber habt ihr als Gründerteam trotzdem darüber gesprochen? Denn eine Beobachtung von mir ist, jedes Startup links und rechts versucht irgendwie eine ChatGPT-Integration zu integrieren, ja, irgendwie zu machen. Ja. Keine Ahnung, ob ihr es auch diskutiert habt. Wie diskutiert ihr darüber?
Haben wir 100% sofort, als es rauskam. Wir haben es natürlich alle probiert. Wir haben sogar auch schon teilweise Code damit geschrieben, der dann in Snippets jetzt auch tatsächlich im Produkt schon vorkommt, der Code. Was cool ist, weil auch wenn du jetzt beispielsweise Marketeer bist und ein bisschen Code-Verständnis und Produktverständnis hast, kannst du schnell, ohne die Entwickler zu nerven, die eigentlich am Kern arbeiten, dir da was zusammenbasteln und das dann nutzen. Also das ist cool. Wir haben da ein paar Use Cases, wo es tatsächlich echt auch Sinn ergibt, das zu machen. Und wir schauen uns auch die APIs an. Ich glaube, also es kommen ja auch ganz viele Startups, die jetzt die dem irgendwie nachahmen wollen. Und ich glaube, der Wert wird langfristig darin bestehen, unique und hochqualitative Datenquellen, glaube ich, zu haben oder hochqualitative Daten zu haben. Und das ist, glaube ich, der USP, womit man dann über diese Daten, ich glaube, die Technologie ist eine Art Commodity. Also die wird es geben und ChatGPT wird jeder nutzen können. Und Google wird ja den Competitor jetzt mit Anthropic oder sogar, ich glaube auch sogar in ihrem eigenen Search haben die jetzt mittlerweile, glaube ich,
BARD, B-A-R-D, ja, ist das.
Genau, ja, die Chat-Funktion. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass du wirklich Nutzer hast, die du bindest an dein Produkt und mit denen du echt hochqualitative Daten sammeln kannst, um dann bedeutungsvolle Dinge über diese Technologie zu tun. Und das bleibt dann unser Fokus. Aber wir nutzen das echt für auch teilweise viele, mittlerweile einige Sachen, vor allem im Bereich auch Marketing und auch Sales mittlerweile.
Also ja? Ja. Was, mach nochmal ein Beispiel. Du hast gerade schon ein spannendes Beispiel genannt. Also du hast gerade wahnsinnig viele kluge Sachen gesagt, finde ich. Aber wenn du jetzt, wenn wir nochmal auf ChatGPT einzoomen, das heißt, du empowerst dich selber, um mal so ein paar Sachen einfach zu fixen, die du vorher nicht konntest, ja, im Code oder so. Du sagst auch im Marketing. Wo wendet ihr es heute schon an? Kannst du es mal konkret machen?
Mhm. Also im SEO kann man es gut anwenden beispielsweise. Man sagt, write an outranking article on this topic. Und wenn man die richtigen Prompts kennt, es gibt halt auch Extensions, ganz coole, die dabei helfen, das Prompt-Extensions, die für dieses Thema helfen, kann man dann, glaube ich, sehr, sehr gute SEO-Strategie aufbauen, wo es früher halt wirklich mühsam war, den Content dafür zu bekommen. Also Thema Content.
Also Blogartikel schreiben. Ihr habt auch, glaube ich, tollen Content. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ne? Was ist ein guter CV und so? Und wie komme ich an eine Uni? Das bietet sich perfekt an. Und das lasst ihr über ChatGPT schreiben.
Teilweise. Also wir überlegen uns gerade, wie wir das... wir möchten, sobald wenn wir solche Dinge angehen, möchten wir immer darauf blicken, dass wir skalieren können. Also dass wir beispielsweise sagen, wir veröffentlichen ja immer unsere Jobs und Praktika quasi über die Plattform. Und du könntest jetzt quasi automatisiert, sobald in unserem Backend ein neuer Job reinkommt, ein neues Praktikum reinkommt, könntest du sagen, nimm diesen Job und Praktikum, nimm dieses Job und dieses Praktikum, gibt es ChatGPT und lass ChatGPT jetzt einen Artikel drüber schreiben, Tipps und Tricks to land the job under this URL. Und dann schaut sich ChatGPT den Job an und verfasst einen kleinen Artikel darunter. Und das kann man automatisiert dann quasi veröffentlichen. Also wir gucken uns solche Themen an in dem Bereich, was, glaube ich, spannend ist. Und sonst hat es für uns auch intern, um den Content, den wir selbst haben, aufzubereiten, kann es eine gute Rolle spielen.
Ja, total. Ich habe neulich einen ganz tollen Use Case gehört. Da hat jemand, du kennst ja wahrscheinlich auch diese ganzen Automatisierungstools wie Zapier und Make.com. Das sind die verbinden verschiedene Apps, ne? Also, und was man da machen kann. Also einer hat mir ein ganz tolles Beispiel genannt. Der hat gesagt, alles, was von außen reinkommt, sei es Kundenanfragen, Customer Support, bei euch könnten es vielleicht irgendwelche Jobs, wie du sagst, Jobs sein oder Praktika stellen oder vielleicht auch Studentenprofile, die schicken die an ChatGPT, lassen das, geben dem Tags, also sagen dann, oh, mach mal beim Beispiel Kundensupport, sagt dann, oh, da ist jemand pissed off, ja, da ist jemand sauer und da ist jemand sauer, weil irgendwie der Preis zu hoch ist oder so. Und dann kategorisieren die das und leiten es so, also sagen dann, oh, das hat Prio 1, Prio 2, Prio 3 und können dadurch dann ihre Zyklen, ihre Antwortzyklen reduzieren. Und das fand ich auch total smart, wie Leute jetzt anfangen, ChatGPT einzubauen in ihre Workflows und die schneller zu machen.
Ja, also es gibt mega viele Use Cases. Ich glaube auch, dass es wertvoll wird, die richtigen Prompts zu kennen, quasi. Also die richtigen die richtigen Eingaben zu kennen.
Na, da reden ja schon Leute, ob das vielleicht ein neuer Berufsbezeichnung wird, ja, dass jemand dann nicht mehr Coder ist, der dann den Code schreibt, sondern weiß, wie man eine AI bedient, was man reintun muss, damit was rauskommt. Ein ganz interessanter Gedanke, ne? Ganz neue Form, mit Technologie umzugehen. Ich würde gern über Hustle natürlich sprechen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Vergangenheit, ich war ja auch im Urlaub, war auch in der Sonne, zwar nicht in Indien, aber auch in der Sonne. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr eine neue Website gelauncht habt. Und was ich da spannend fand, ist, ich finde es immer spannend, was schreiben Startups als ihre Headline, ihr H1-Headline, ja? Also was ist das große, dicke Ding, was Leute als allererstes lesen, wenn sie auf die neue Website gehen? Und da habt ihr zumindest, wenn man Student ist, habt ihr draufgeschrieben, stop worrying about your career. Das fand ich ganz interessant. Warum habt ihr euch gerade für diesen Claim entschieden?
Das ist ein guter Punkt. Das hat sich aus den, also der Grund, also warum wir Hustle gegründet haben, entspringt diesem Problem, das wir halt an den Unis erkannt haben, dass Studierende was das Thema Karriere angeht, extrem gestresst sind. Einfach extrem gestresst. Unter Druck gesetzt von außen. Parallel muss ich meine Uni auch noch meistern, aber ich weiß eigentlich auch überhaupt gar nicht, welches Berufsfeld zu mir passt. Und dann kommt noch dazu, dass es die High Performer gibt, die schon das 10. Praktikum und das 10. Spring Inside Week bekommen haben. Und all das setzt mich unter Druck. Und die Lösungen, die mir quasi gegeben sind, das sind normale Jobplattformen. Ich kann auf LinkedIn gehen. LinkedIn ist wahrscheinlich noch die beste. Die schlechtesten sind dann sowas wie Indeed beispielsweise und normale Plattformen, die mir nicht wirklich das Gefühl geben, we got your back. Und wir nehmen dir ganz viel Mühe und Aufwand, nehmen wir dir und das ist wirklich etwas, ein Produkt, das nur für dich und auf dein Problem zugeschnitten ist. Und das ist natürlich was Emotionales. Also stop worrying about your career ist ja kein Feature, das wir anpreisen.
Genau, das ist mein Punkt, ja. Es ist was Emotionales. Ja, ihr sagt, ihr spricht eigentlich den emotionalen Zustand eurer potenziellen User an. Ja, und ich kenne das Gefühl auch noch ganz gut. Ja, ich weiß, früher dann hat irgendwie dann, also im ersten Semester an der Uni, das war ja immer furchtbar, da haben ja alle gefühlt, also einige waren dann so übertrieben, die haben auch so viel gelernt, 28 Stunden in einem 24-Stunden-Tag, hatten dann schon 3 Praktika bei Goldman, der Vater war im Vorstand von irgendwo, ja, und hatten dann, ich habe mir immer gedacht, oh Gott, ich muss auch langsam mal was machen. In dem Zusammenhang, was ich da spannend finde, ist, wir haben in der letzten Folge, haben wir über euer Killer-Feature gesprochen. Und da hast du gesagt, ihr habt mit vielen Studenten gesprochen und gefragt, ja, was bringt die wirklich weiter? Und da hast du gesagt, Mentoring ist eins der Sachen. Zum Beispiel, also auch so, wie baue ich einen guten CV? Wie komme ich vielleicht in, weiß ich nicht, zu McKinsey oder Goldman oder Google oder was auch immer, ja, oder irgendein Konsumgüterhersteller? Den Claim habe ich jetzt nicht so prominent gefunden auf der Seite. Und das wollte ich dich nochmal fragen. Ja, wieso habt ihr euch entschieden, diesen emotionalen Zustand draufzuschreiben und vielleicht nicht dieses Killer-Feature? Also zum Beispiel, also get your tribe of mentors oder sowas. Oder get mentored into your dream job oder was weiß ich.
Ja, der Grund ist, weil dieses Killer-Feature noch nicht das primäre oder prominente Feature ist. Das ist auch noch gar nicht öffentlich. Also du kannst es noch gar nicht nutzen in der App quasi, sondern es ist noch bei uns auf Testflight und wir haben also gelernt, dass es keinen Sinn ergibt, bei Consumer Products quasi zu viel zu versprechen, als das, was man eigentlich leisten kann. Ich glaube, generell ist das immer schwierig und deswegen ist es in Klammern noch nicht so präsent auf der ersten Seite.
Okay, got it, okay. Das ist vielleicht aber eine gute Überleitung für uns in den, wir können ja eigentlich Dezember und Januar, können wir drüber reden, denn unser letztes Gespräch war Anfang Dezember. Was lief denn gut im Dezember und Januar? Was habt ihr erreicht?
Wir haben, ich fange an bei dem, vielleicht unsere, also nochmal vielleicht um kurz das zu umreißen, unsere Go-to-Market-Strategie ist, dass wir ein CRM bauen für studentische Organisationen, die quasi so eine Art HubSpot, so eine Art Salesforce nutzen, um ihre Member zu managen und um die Beziehungen zu ihren Unternehmen zu managen, Events zu kreieren und so weiter. Und unser Fokus lag eben jetzt produktseitig auf diesem CRM für studentische Organisationen. Das haben wir im Dezember und jetzt im Januar auf ein Level gebracht, wo es skalierbar ist. Das heißt, jetzt nach der Winterpause die Studierenden wieder zurück in den Unis und sind wieder aktiv. Und jetzt geht es richtig los mit der Acquisition von den Organisationen mit Onboardings und macht mega Spaß, weil das Feedback echt richtig cool ist, die quasi etwas vor sich haben, für was die nicht zahlen müssen, was kostenlos ist und was all deren Probleme löst und sowas gab es davor nicht und macht echt viel Spaß und das fangen jetzt quasi an zu skalieren und die Wintermonate waren noch eine Phase, in der wir noch viel am Produkt gearbeitet haben, um die quasi die Early Adopters richtig auf eine hohe Aktivität zu bringen, sodass die meisten eigentlich unser Produkt aktiv nutzen.
Gib uns mal, also ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dann hattet ihr, helft mir nochmal, wie viel hattet ihr Anfang Dezember und wie viel habt ihr jetzt, Anfang Februar? Was ist so die Größenordnung, über die wir reden?
Meinst du Anzahl von
voll ongeboardeten Studentenvereinigungen, genau.
Ja, jetzt, wir haben so um die 50 ungefähr gerade. Haben aber im Dezember und Januar haben wir keinen Outreach gemacht oder keine Onboardings gemacht, sondern haben irgendwie quasi mit den Bestehenden gearbeitet.
Okay, ja. Und da hattet ihr auch eine Zahl, ne? Da hast du gesagt, 80% war das Ziel. Und ich glaube, das Ziel war, dass 80% eurer ongeboardeten Studentenvereinigungen dann auch das für wahrscheinlich alle ihre Events oder für die meisten ihrer Events nutzen. Erzähl mal, wo seid ihr da gelandet? Da haben wir nämlich aufgehört in der letzten Folge.
Okay, cool. Dann kann ich da einen grünen Haken hintermachen. Also es sind jetzt über 80% mittlerweile.
Ach cool. Das heißt, ihr habt also eine Tiefe auch der Wertschöpfung. Ne? Das heißt, die nutzen das und finden es als Maßzahl für euch wahrscheinlich, wie viel Wert ihr generiert für die Studentenvereinigung.
Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, sobald du das hast, kannst du anfangen. Ergibt es Sinn, quasi in die Masse zu gehen und zu skalieren. Und davor ist es halt schwierig, weil dann viele churnen und du denen dann kommunizieren musst, hey, jetzt haben wir das Feature gebaut, das ihr wolltet, und das ist alles ein Hin und Her, deswegen.
Ja. Und ein Punkt, über den wir immer wieder reden, ist dieser dreiseitige Marktplatz und auch die Komplexität, die es reinbringt in euer Produkt. Und wir reden oft darüber, auf was ihr jetzt fokussiert, was ihr macht. Letztes Mal hast du auch gesagt, dass ihr klar weiter auf die Studentenvereine zielt, aber dass ihr auch anfangen werdet, die Unternehmen anzuborden. Mhm. Also ich mache es nochmal für alle, die vielleicht noch nicht so viel von Hustle kennen. Letztlich ist das ja genau die Idee. Mensch, jetzt habe ich so tolle Studentendatenbank, was mache ich mit denen? Wunderbar, Unternehmen sind auf der Suche nach Praktikanten, jungen Absolventen oder was auch immer, jungem Nachwuchs, und das könnt ihr denen zur Verfügung stellen, um da auch ihre Career Fairs oder ihre Veranstaltungen zu machen oder einfach direkt auf Events einzuladen. Wo seid ihr denn da und habt ihr das weiter auch im Dezember, Januar im Fokus behalten?
Also wir fangen auf der B2B-Seite mit quasi VC-Partnerships an, die zum einen dann Hustle für ihr eigenes Hiring nutzen. Also wir brauchen auch talentierte junge Köpfe aus den Unis raus, die als Analysten anfangen können. Oder vielleicht als
VC, also Venture Capital Funds, mal habe ich richtig verstanden. Ne?
Genau, Venture Capital Funds. Auf der anderen Seite aber natürlich ein Portfolio haben an Startups, an Scale-Ups, also schon fortgeschrittenen Startups, die auch einen Hiring-Bedarf haben, auch vor allem für Einstiegs-Level-Rollen. Und wenn die das Produkt cool finden, dann können die es natürlich an ihre Portfolios weitergeben. Und da haben wir angefangen mit den Gesprächen. Hat sich ganz gut entwickelt. Also wir haben jetzt sprechen mit ein paar, die echt cool sind, die auch ein großes Portfolio haben, die auch einen großen UK-Bezug haben. Und ein paar davon werden es auch austesten.
Okay. Die Zahl, weil du hast ein paar Zahlen genannt, 20 war das Ziel, die anzuborden. Und wir hatten auch damals auch über andere gesprochen, über so Google, KPMG oder Goldman, weißt du, so diesen Basket. Das heißt, ihr habt ein bisschen verschoben in der Fokussierung auf eher Startups, ja? Das höre ich jetzt auch raus.
Also wir entwickeln uns quasi, also VC-Partnerships, Scale-Ups und dann die Enterprises. Aber für den für die Akquise von Enterprises haben wir nochmal eine andere Strategie, die wir jetzt merken, dass die eigentlich gut funktioniert, die auch organisch ist und ganz gut ist.
Das heißt, Organic Traffic auf die Seite ziehen, oder wie macht ihr das?
Nee, das heißt, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir letzte Folge darüber gesprochen haben, ob ich da quasi dieses Killer-Feature...
Die Mentoren, ja, genau.
Die Mentoren, und die sitzen, also die arbeiten ja schon bei den Enterprises.
Okay, ach, verstehe, das ist schlau. Das heißt, ihr geht über diese Mentoren, die dann wiederum die Studenten mentoren, genau. Ja, und dadurch einen kleinen Benefit haben, wieder zurück zu ihrer Alma Mater sind, was zurückgeben können, und dadurch kriegt ihr den Kontakt zu den Und wie viele Mentoren habt ihr auf der Seite?
Ja, wir fangen gerade an, die onzuboarden. Also mittlerweile sind es, glaube ich, 30.
Ah, ja.
Das Wichtige ist, dass die halt viele Unternehmen repräsentieren, eigentlich.
Das glaube ich,
ja. Zwei Unternehmen ist, finde ich, ganz gut.
Ja.
Am Anfang.
Ja, das macht Sinn. Okay, was ist denn nicht gut gelaufen in den letzten beiden Monaten?
Was ist nicht gut gelaufen? Lass ich mal überlegen. Ich habe immer nur positive Sachen, die negativen werden dann vielleicht mal ganz schnell rationalisiert. Du hast die Komplexität nochmal angesprochen vorhin, dass man einen dreiseitigen Marktplatz baut, vor allem auch produktmäßig eine hohe Komplexität hat, weil man echt gucken muss, wie man die Ressourcen der Entwickler bestmöglich nutzt. Und das Problem ist, dass bei uns ist es gar nicht so trivial zu sagen, wir fangen wirklich nur mit einer Seite an und wir machen das gut und dann kommt das nächste und dann das nächste. Also ich habe lang drüber nachgedacht und ich hätte mir auch echt den Fehler eingestanden zu sagen, hey, wir haben das vor einem halben Jahr falsch gemacht. Wir hätten das angehen sollen, dass wir wirklich nur beispielsweise die studentischen Organisationen abzielen, das Produkt bauen. Das Problem ist auch, dass das gar nicht so einfach ist, weil du immer die Beziehungen zu dem anderen Stakeholder notwendig hast und weil wir quasi ein Produkt bauen, was, um gut zu funktionieren, die andere Seite braucht, in unserem Fall. Das ist also schwierig. Und man muss also wirklich klug die das Rumschiften. Und das Team den wirklich einen klaren Fokus vorgeben. Und man hat wir haben extrem wenig, eine extrem geringe Marge für irgendwie Fehler in der Produkt-Roadmap, wo wir sagen, das Feature war nicht wirklich Prio 1. Und das haben wir zum falschen Zeitpunkt gebaut. Wenn uns sowas passiert, dann ist es echt schwierig. Also wir müssen echt gut sein, was wir bauen und wann wir es bauen, wie wir es priorisieren. Und zum Thema, was nicht so gut gelaufen, es hat sich beispielsweise eine Kern-Improvement von unserem Matching-Algorithmus hat sich ein bisschen rausgezögert, als wir eigentlich wollten, weil es dann doch irgendwie ein bisschen komplexer war. Dafür ist es jetzt gut. Und kommt jetzt nächste Woche raus, aber das sollte eigentlich schon vor 1,5 Wochen draußen gewesen sein. Das fällt mir ein.
Also das, wenn du jetzt sagst von dem Matching-Algorithmus, vielleicht holen wir nochmal Hörer ab, das meist, also wenn ich jetzt Student bin, dass ich dann proaktiv vorgeschlagen bekomme in der App und als E-Mail und was ihr alles macht, was denn eigentlich für tolle Optionen es gibt, ja? Ja, genau. Okay. Ja gut, 1,5 Wochen, also da kenne ich... Ich habe lange bei Google gearbeitet, da gab es auch durchaus längere Verzögerungen von wichtigen Features, kann ich dir sagen. Aber ich war auch kein Startup, ja? Das kann ich dir auch
Google
sagen.
Google ist auch kein Startup, ja.
Na gut. Du, lass uns über unser Fokusthema diese Woche sprechen. Das ist nämlich Pricing. Und ich finde es wirklich ein faszinierendes Thema. Ich habe auch viel Zeit damit verbracht. Habe da auch, eine Doktorarbeit mal zugeschrieben vor langer, langer Zeit. Weil mich das so interessiert. Warum interessiert mich das? Weil man hat nur zwei Möglichkeiten, den Umsatz zu beeinflussen. Einmal ist die abverkaufte Menge und andererseits ist es halt der Preis. Und das Schöne an dem Preis ist, dass man ihn direkt beeinflussen kann. Die abgesetzte Menge ist immer abhängig von vielen Sachen, Distribution, auch dem Preis und anderen Sachen, Branding und so. Aber der Preis, den hat man immer meistens zumindest voll unter Kontrolle oder häufig voll unter Kontrolle, insbesondere ihr. Und meine erste Frage ist ungewöhnlich, aber ich frage mich, wie oft denkst du darüber nach, welche Preise, wie hoch ein Preis sein sollte für Nutzer von Hustle?
Das ist eine gute Frage. Erstmal glaube ich, ich sollte dir die Frage stellen, wenn du eine Doktorarbeit drüber geschrieben hast, dass du, glaube ich, mehr Interessantes zu erzählen hast.
Nee, du sollst mich anrufen, wenn du nicht einschlafen kannst, dann schicke ich dir meine Doktorarbeit rüber und dann fällst du sicherlich in einen Babyschlaf so rum.
Okay, gut, das merke ich mir für schlechte Zeiten, dann habe ich da was, wo ich dann. Ja, also wir denken über Pricing nach. Wir haben viel, ganz, ganz viel Research gemacht zu Beginn, auch um quasi ganz, also ursprünglich, sogar vor 2 Jahren. Als wir Hustle gegründet haben, das erste, was wir getan haben, ist, wir wussten, es gibt einen extremen Pain auf der Seite von Studierenden. So, deswegen bauen wir Hustle. Dann haben wir geguckt, okay, was ist das Geschäftsmodell? Unternehmen. Und dann haben wir angefangen, nur Calls mit Unternehmen aufzusetzen. Klein, groß, mittelgroß, aus verschiedenen Branchen. Und hatten Interviews, One-on-One-Interviews, 1,5 Stunden, um echt auch eine Tiefe irgendwie an Informationen zu gewinnen. Und da haben wir angefangen, das Pricing anzutesten schon. Ich glaube, die Frage, die sich mir jetzt da gestellt hat, ist, es hängt viel davon ab, ob der Entscheidungsträger eine Referenzpreise in seinem Kopf hat und quasi auch deine Wertschöpfung oder deine Value Proposition mit Alternativen, wie sehr das vergleicht mit Alternativen, die schon bestehen. Und wenn da die Ähnlichkeit sehr hoch ist, dann kann man sich eigentlich angucken, okay, was wird gerade im Markt eigentlich gezahlt für Vergleichbares? Oder es geht eigentlich gar nicht darum, ob das wirklich vergleichbar ist oder nicht. Es geht nur darum, ob der Entscheidungsträger denkt, dass es vergleichbar ist oder nicht und quasi das als Referenzwert hat. Ich glaube, dann wird es nämlich wichtig, zu sagen, hey, die verlangen ja viel weniger die anderen verlangen viel mehr, haben einen super Deal gemacht mit denen. Und das habe ich mir damals die Frage gestellt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man ist nur eine Jobplattform und wir machen ganz normales Hiring und wir liefern euch vielleicht sogar nur als Jobaggregator, wir liefern euch einfach nur die Quantität an Talenten, dann fällst du in eine gewisse Rubrik rein und da sind gewisse Preise gesetzt im Markt und die kann man teilweise öffentlich einsehen und einen anderen Teil quasi muss man Research machen und da anfragen oder über Intros gehen und schauen, ob die vielleicht wissen, wie die Preisstrategie ist und was das für Preise sind. Und das haben wir gemacht und dann haben wir ganz viele Daten gesammelt, haben eine Excel, ein Sheet aufgebaut mit den vergleichbarsten Unternehmen aus verschiedenen europäischen Ländern auch und auch aus den USA und hatten dann sowohl Businessmodell als auch das Pricing von denen quasi drin und konnten das dann so ein bisschen benchmarken, um wenigstens einen Eindruck zu gewinnen. Wenn uns der Markt vergleicht mit diesen Lösungen, wie viel ist er dann bereit zu zahlen gerade für so etwas?
Hm. Verstehe, interessant, weil du beschreibst, also es gibt drei Arten, für gewöhnlich Preise zu setzen. Das eine ist kostenbasiert, also das wäre jetzt, macht in eurem Fall keinen Sinn. Ja, aber wenn ich jetzt Schuhe herstelle, ja, kann ich sagen, die kosten mich 10 Euro in der Herstellung und ich nehme 100% Marge, dann kosten die dann 20 Euro im Einzelhandel. Es gibt Competitive Pricing, das hast du jetzt beschrieben, dass man sich guckt, was bieten eigentlich andere an. Und die dritte Form, die hast du aber auch ein bisschen da reingemischt, ja, ist Value-Based Pricing. Also was ist eigentlich der Wert, den jemand hat? Und wenn jemand, im besten Fall, wenn du jetzt sagst, jetzt ist in eurem Fall, ja, vielleicht, wenn ich spare jemandem eine Woche oder sagen wir mal 10 Stunden, den perfekten Kandidaten zu finden, dann könnte man ja das in Euro umrechnen, ja, ein bisschen hypothetisch. Dann könnte man sagen, okay, ich nehme davon vielleicht 10-20%, ja, und um die Upside zu covern. Du hast, ihr habt stark aufs Competitive gesetzt. Was sind denn die größten Herausforderungen, die du im Pricing siehst für Hustle?
Die größten, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, der das auch, ich glaube, dafür auch wahrscheinlich viele andere Startups spricht, ist, dass ich über viele Angels, Freunde, Mentoren und so weiter mitbekommen habe, dass es viele Startups quasi niedrige Preise zu Beginn setzen, dass es schwierig dann wird, sich von diesem Anker zu lösen und dann das in das tatsächliche Pricing zu kommen.
Schwierig, wenn ich das sagen kann, Ingmar. Also das ist genau das, du beschreibst ein ganz interessantes psychologisches Problem, weil auch Venture Capital, deine Investoren, die gucken auf Top-Line-Wachstum wahrscheinlich, ne, wie viele Nutzer kommen und das interessiert das Bottom-Line-Wachstum erstmal gar nicht, also was am Ende übrig bleibt an Profit. Das heißt, was du vielleicht sogar ein Incentive, alles gratis zu machen, um dann halt Topline, Umsatz und Userwachstum zu zeigen. Aber irgendwann wollen alle den Switch haben und dann haben Startups genau das Riesenproblem. Jetzt muss ich plötzlich einen Preis verlangen und dann gucken sie ein bisschen in die Röhre, weil wenn was gratis war, ist es verdammt schwer, von dieser schwarzen Null runterzukommen und auch nur irgendwas zu verlangen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir kennen das auch echt nah. Also einer unserer Angels hat davor als CMO die damals größte Karriereplattform für Studierende in der UK aufgebaut. Und die hatten dann wirklich das Problem. Das heißt, die waren super gut im Verkaufen im ersten und im zweiten Jahr und haben echt für in einer extrem hohen Geschwindigkeit ARR aufgebaut. Das Problem war, dass die Unternehmen dann, als sie versucht haben, ihr wirkliches Pricing durchzusetzen, das nachhaltig wäre, ihnen gechurnt sind dann im zweiten und dritten Jahr und dann hat man wenig davon. Mhm. Das heißt, das ist ein bisschen kurzsichtig. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, wirklich es den Buy-in zu bekommen, auch wenn man Pilotenphasen startet, zu sagen, es kostet was und wir brauchen Buy-in. Um dann schnell, eigentlich früh wirklich an das richtige Pricing, mit dem richtigen Pricing anzufangen.
Ja, und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, meines Erachtens, was da viele Startups falsch machen, ist, sie haben Angst, ihren Preis zu verändern. Also dieses Price Experimentation ist was die wenigsten Leute anfassen, weil man fasst es an wie so ein rohes Ei, ja. Oh, jetzt habe ich was. Irgendwie Leute gehen nicht, sie bezahlen aber was. Was ich viel spannender finde, ist, du kannst Preis genauso AB testen wie eine Landingpage, weißt du, wie eine Website, wie eine Headline, weißt du, das kann man auch machen. Aber das ist sicherlich erst, wenn man deutlich mehr Traffic hat. Und jetzt nochmal ein anderer Punkt.
Ich glaube, das kann super gut funktionieren, wenn deine Kunden in die Rubrik irgendwie von 100 Euro bis oder von, sagen wir, 1 Euro oder 9,99 Euro im Monat, also irgendwie Konsumenten bis zu vielleicht paar Tausend. Wenn man, glaube ich, Enterprises hat, dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, das zu AV zu testen. Wenn man natürlich in die anderen Gruppen reinfällt, dann ist es super cool, dann kannst du, glaube ich, echt viel machen. Ich glaube, Enterprises vielleicht ein bisschen tricky, weil du
nicht die Fallzahl
zu,
hast. Ne?
Zu wenig.
Ja, genau, du hast nicht die Fallzahl. Das stimmt, da hast du recht. Da hast du keine guten Aussagen. Da hast du recht. Das ist ein guter Punkt. Aber vielleicht, das ist auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt, denn wir haben gesagt, dass ein dreistelliger Marktplatz natürlich wahnsinnig komplex ist. Studentenvereine haben die einen Probleme, die Studenten wollen was anderes und die Unternehmen wollen wieder was anderes. Das bringt Komplexität in eure Produktentwicklung. Aber ist es auch eine Chance für euch, auf dreierlei Arten zu monetarisieren, also Preise zu setzen?
Auf dreierlei vielleicht nicht, auf zweierlei ja, vermutlich in der Zukunft. Und damit meine ich sowohl Unternehmen als auch Studierende tatsächlich, also B2C. Mhm. Also wenn man drüber nachdenkt, wir können beispielsweise, also haben viele befragt nach diesem, beispielsweise diesem Killer-Feature, über das wir gesprochen haben, werdet ihr auch bereit dafür, das zu zahlen monatlich? Und die meisten haben gesagt, ja. Also wenn das irgendwie 10 Euro im Monat kostet, dann zahle ich das, weil der Pain ist so groß und der Druck ist so groß, quasi den einen guten Einstiegsjob zu finden, teilweise, dass eine Zahlungsbereitschaft besteht, die mit dem Intent ganz natürlicherweise wächst. Also je mehr ich schon weiß, was ich möchte, desto eher und mir das als Ziel setze, desto eher bin ich noch bereit, für etwas zu zahlen, was meine Erfolgschancen darauf erhöht. Und also gerade so im Graduate Professional, Young Professional Bereich. Mhm. Wir haben auf der B2C-Seite auch eine Zahlungsbereitschaft, wo man dazu sagen muss, dass es in unserem Bereich, also man AdTech oder HR-Tech, quasi wenn man auf die B2C-Seite geht, generell schwierig ist, gut einen Preis durchzusetzen, der auch und vor allem der keinen hohen Churn hat. Weil,
auf der B2B-Seite mit den Unternehmen?
B2C.
Okay, klar, ja, logisch, ja, das, genau, ja. Und die, klar, Unternehmen, das ist natürlich viel einfacher, die haben Budgets, das ist ein klarer Topf, da musst du niemanden überzeugen, Budget zu schaffen. Da gibt's einen Topf, sei es Employer Branding oder einen Topf Rekrutierungskosten, das wird jetzt auf LinkedIn oder Stepstone oder Indeed gesteckt oder was auch immer. Ja. Habt ihr eigentlich mal überlegt, also jetzt machen wir es mal ganz holzschnittartig, Ingmar. Wenn ihr ein Unicorn werden wollt, 1 Milliarde Bewertung, und jetzt sind wir mal ganz holzschnittartig, dann, wenn man ein 10er Multiple annimmt, dann braucht ihr ungefähr 100 Millionen Dollar oder Pfund jährlichen Umsatz, den ihr machen müsst. Ja. Habt ihr mal ausgerechnet oder wie kommt ihr dahin? Große Frage. Also geht das alles nur aus Unternehmen, die dann den Zugang zu diesen Studenten zahlen? Oder müsstet ihr dann weitere Monetarisierungshebel nehmen, User für das Mentoring-Feature bezahlen lassen und so weiter?
Also der Hauptteil kommt über Unternehmen und ich würde sagen 80%, also wirklich die Substanz. Das sind ja 10.000 beispielsweise mal 10.000 im Jahr, die Unternehmen zahlen. Und wobei Enterprises, die größer sind, deutlich mehr als die 10K im Jahr zahlen würden für so etwas. Mhm. Und das muss man langfristig sehen. Also unsere Vision ist, und das ist the big picture, ist, dass wir es schaffen, in quasi in jungen Jahren, wenn das erste Mal ein relevanter Touchpoint zwischen Menschen und dem Thema Karriere besteht. Und das ist zur Zeit der Universität. Das ist, wenn ich an der Uni bin, fängt dieser Prozess an. Davor noch nicht wirklich. Vielleicht bei ein paar, die dann Dropouts sind, aber die gründen dann meist ihre eigenen Unternehmen. Aber meistens fängt der Prozess quasi innerhalb der Uni an. Also wenn wir schaffen, da ein Login zu kreieren durch unseren dreiseitigen Marktplatz, der, ich dachte vorhin, dass du auf Marktnetzwerkeffekte zu sprechen kommst als Vorteil des dreiseitigen Marktplatzes, das ist quasi das Gegenstück zu dieser Komplexität ist, die Chance dazu ist. Ist nämlich, dass du über diese Netzwerkeffekte einen extrem coolen Login, wenn du die Produkte wirklich gut baust, schaffen kannst. Mhm. Und dann kann kein anderes Unternehmen in den Wettbewerb treten, quasi in dem Konstrukt. Extrem schwierig. Und wenn du einen Login hast von Studierenden quasi in jungen Jahren, die dann deine Plattform nutzen, dann könnten wir es schaffen, diejenigen, die dann auch ihren Einstiegsjob bekommen, auf der Plattform zu halten, auf der App zu halten. Das heißt, gerade sprechen wir mit ganz vielen, die ihren Job bekommen haben mit Hustle und die sagen, mega cool, ihr habt mich begleitet über das letzte Jahr. Also wir haben ja auch schon Nutzer von letzten Jahr beispielsweise. Mega cool. Wenn ihr jetzt beispielsweise das für mich oder das verändern würdet im Produkt, dann würde ich es weiterhin nutzen. Und wir haben Hustle gestartet mit dem Grundproblem, dass es einfach ein extremer Pain ist, die Karriere zu managen, mit der Karriere zu tun zu haben. Und ich glaube, das gleiche Problem, den gleichen Pain hast du auch noch als Young Professional, und das zieht sich weiterhin durch. Ich glaube, es gibt viele Plattformen draußen, die einfach gut darin sind, quasi Content, in massenhaft Content auf der Plattform zu haben, aber es gibt wenig bedeutungsvolle Produkte, die dich quasi als Person verstehen und die trotzdem alle Möglichkeiten, die es da draußen gibt, kennen und den richtigen Match bauen können. Mhm. Und die, der Punkt ist, dass wir, wenn wir zurückblicken können auf eine Historie von jemandem, der quasi als Freshman in die Uni reinkam und dann über Hasel Events teilgenommen hat, das erste Praktikum bekommen hat und dann am Ende den Einstiegsjob, dass wir quasi auf viel mehr Daten zurückblicken können, um dann wirklich den echt die richtigen Vorschläge, die wirklich bedeutungsvoll sind, zu machen, dem weiterhin zu helfen in seiner Karriere. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, mit unseren Nutzern zu wachsen und quasi in den viel, viel größeren Professional-Markt reinzuwachsen. Aber zuerst brauchen wir den Login an den Unis. Und wenn das funktioniert, dieser dreiseitige Marktplatz, wenn wir da die Marktnetzwerkeffekte haben, dann schauen wir in die Richtung, mit den Nutzern mitzuwachsen und damit in einen viel, viel größeren Markt.
Ja, schöne Vision. Ja, kann ich verstehen. Sag mal, wir sind schon ein bisschen drüber über das die Zeit, die wir eigentlich streichen wollen, aber es ist auch einfach, weil es gibt viel zu besprechen mit Hasel und mit dir. Lass uns noch abschließen.
Du hast mich jetzt in meinen Pitch-Floor reingebracht.
Ich merk's, ja.
Das soll ja eine Konversation sein, das ist ja ein Podcast.
Stimmt. Na gut, hast du Bild. Ich frage mich natürlich, letzte Frage, die ich dir immer stelle in jeder Ausgabe ist, worüber sollen wir nächsten Monat reden? Was ist der Fokus für den Februar? Neben der Hochzeit in Indien, ja? Das steht natürlich noch aus.
Genau, also darüber sollten wir natürlich die 50% der nächsten Folge quatschen. Da gibt es wahrscheinlich viel zu erzählen, hoffentlich. Sonst ist das Fokusthema die Akquise von Studentenvereinen und ein paar Fortschritte im Produkt vielleicht, über die wir reden können.
Okay. Du bist immer gut darin, Zahlen zu geben. Also wenn du jetzt sagst 50, wo wollt ihr stehen bei Akquise?
Das ist aber 50, sagen wir mal, ja, ich glaube, wir haben uns 80 als Ziel gesetzt, also 30 mehr.
80, got it, okay, alles klar. Cool, ja. Dann reden wir darüber, dann zoomen wir in auf die Studentenvereinigung. Gespannt, was du erzählst. Vielen Dank, Ingmar, für deine Zeit, für deine Einblicke und viele Grüße nach in sonnige Indien und viel Spaß auf der Hochzeit.
Cool, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, das war's von den Gründern und dieser Folge von Heroes Grow. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann gib mir doch 5 Sterne, wo immer du das gerade hörst, sei es Apple oder Spotify oder wo auch immer. Und kleine Aufgabe, schick diese Folge per WhatsApp an deine klügste Freundin oder deinen smartesten Freund. Nächsten Montag kommt die nächste reguläre Folge von Digital Optimisten. Ich freue mich. Bis dann.